Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, der Streit um Dürrehilfen für Österreichs gebeutelte Bauern ist der ultimative Stresstest für die Dreierkoalition. Die Regierung ringt um eine Lösung, doch der Streit hinterlässt, egal wie diese Lösung auch ausschauen mag, eine neue Eiszeit, vor allem zwischen ÖVP und SPÖ. Platzt vielleicht sogar die Ampel in diesem Herbst, denn nicht nur zwischen ÖVP und SPÖ wird gestritten, auch die Außenministerin Beate Mendl-Reisinger ist eher so ein Satellit in dieser Konstellation. Das ist ein Thema, über das wir heute reden wollen. Das andere, die Wüstenbeschimpfungen des SPÖ-Chefs Andreas Babler durch einen Wiener SPÖ-Bezirkschef. Versoffener Bürgermeister, hat er gemeint, oder Babler ist eigentlich nur eine Dumpfbacke. So ätzte der Bezirkschef über seinen Parteichef. Nachher hat er sich natürlich wieder entschuldigt, aber öffentlich fehlte ihm der Mut, das nochmal so zu wiederholen. Und ist der Fall um den SPÖ-Mann eigentlich ein Totalschaden für die Wiener SPÖ? Wie geht's da weiter? Und auf den geheimen Tonbandaufnahmen ist auch zu hören, wie dieser Bezirkschef über die Gemeindewohnungen in Wien spricht. So würde er sofort 100.000 Gemeindewohnungen verklopfen, hat er wortwörtlich gesagt, um eben die Schulden der Stadt einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und letztlich beschäftigt sie uns noch immer die Integrationsfrage. Zehntausende wollen in Wien eingebürgert werden, eine gigantische Zahl. Mein Name ist Karl Wendel, ich begrüße Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenovic und Journalist Richard Schmidt. Hallo.
Grüß Gott.
Ja, wie gesagt, viele Themen, die in dieser Woche wieder für enormen Gesprächsstoff in der Innenpolitik gesorgt haben, allen voran der Streit um die Dürrenhilfe. Zuerst extreme Hitze, dann wieder Gewitter und Blitze. Jetzt ist die Frage, wie schaut es tatsächlich aus bei den Bauern? Brauchen sie Dürrenhilfe und wenn ja, wie hoch sollen sie sein und wer wird es bezahlen? Tatsache ist, Eiszeit herrscht zwischen ÖVP und SPÖ in dieser Frage. Herr Schmidt, wie sehen Sie diesen Streit?
Naja, ich bin kein Agrarexperte. Ich weiß nicht, inwiefern, und das kann ich und will ich auch nicht beurteilen, diese Dürrehilfe überhaupt notwendig ist. Aber der ganze Fall zeigt doch hervorragend, wie handlungsunfähig diese Dreierkoalition ist. Also wenn man innerhalb von 2 Wochen sich nicht einigen kann, ja oder nein, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht, dann ist das ein Armutszeugnis par excellence. Ja. Wir haben ja das jetzt, das ist ja kein Einzelfall, ja. Wir haben ja das erlebt mit der Ankündigung von Christian Stocker im Jänner, dass es eine Volksbefragung gibt zur Wehrreform, dass das Bundesheer neu aufgestellt werden soll, dass die Zeiten geändert werden, so wie lange man dienen soll. Es ist nichts gekommen. Ja. Dann haben wir erlebt, die Mehrwertsteuersenkung, naja, das ist dann der große Wurf, ist ein kleines Pflänzchen geworden mit 7 ausgewählten Artikeln. Also ich habe noch nicht gemerkt beim Interspar, dass günstiger wird oder beim Billa. Also wir haben hier dann, wenn man relativ viele Quitten kauft oder ganz bestimmte Gemüsesorten, dann wird es vielleicht auf die 100 Euro kommen, die man sich erspart. Gleichzeitig haben wir aber einen Benzinpreis und einen Dieselpreis, der auf 2 Euro ist oder 2,10 Euro. Also wir haben hier wieder auch keine Preisbremse zusammengebracht bei der Dreierkoalition. Also wir haben ein Versagen nach dem anderen. Das zieht sich von Jänner jetzt bis Ende August. Und ich frage mich eigentlich nur, warum machen die das nur gemeinsam und uns eh nichts zusammenbringen? Ja? Also auch da war ja ein großes Tamtam über das Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige. Ich habe nichts mehr gehört. Ja. Es hat geheißen, im Juni, Juli wird das präsentiert. Na, wo ist sie jetzt? Jetzt haben wir Ende August. Und das, diese Dürrehilfestreiterei ist genau das. Eine Fortsetzung von einem Nicht-Handeln-Können-Wollen-Streiterei intern und sich dann rausflüchten in irgendwelche Orchideenthemen. Die kann interessieren. Und dann haben wir nur eine Außenministerin, Karl Wendel hat das sehr gut gesagt, die da irgendwie da mitläuft noch. Aber eigentlich, glaube ich, und ich habe es vor 2 Wochen geschrieben, man will die Neos loswerden, ja? Und durch die Grünen ersetzen. Vielleicht ist ja dann Herr Hans der nächste Außenminister.
Ja, wir werden sehen, wie das wird, aber das ist jetzt momentan nicht das Thema. Und zum Thema Außenminister ist auch interessant, das ORF-Sommergespräch mit Beate Meindl-Reisinger verfolgte ich, und da wurde nicht eine einzige Frage an die Außenministerin, die sich mit der Außenpolitik beschäftigt, gestellt. Auch ein interessanter Side-Aspekt. Aber zurück zu unserem eigenen Thema, dass Richard Schmidt kein großer Freund von sogenannten Klimawandel und Klimaverschwörungen ist. Er sagt überhaupt, das gibt es gar nicht, das ist völlig normal.
Nein, Moment, passiert. Ich sage schon, ja, dass es den Klimawandel gibt, selbstverständlich. Ja. Ich glaube nicht, dass wir als Österreicher mit 9 Millionen Menschen, und wenn wir noch so viel CO2-Steuern zahlen, das weltweite Klima ändern werden. Ja? Also das ist ein bisschen deppert. Ja? Also das muss man so sagen, wer das behauptet, dass wir, wenn wir jetzt noch mehr CO2-Steuern zahlen, der ist ungefähr auf dem Niveau der Azteken, die jeden Tag den Menschen die Herzen rausgerissen haben und die Opfer dann über die Stirn geschmissen haben, damit die Sonne wieder aufgeht. Aber gut, das kann man ja, es gibt ja eine ganze Partei, die davon lebt. Ich weiß ja nur nicht, das müsste ich dann auch gleich fragen, was macht jetzt Leonore Gewessler, nachdem es jetzt wieder kalt ist und regnet? Also wir wissen ja noch immer nicht, was das nächste Thema ist. Fällt uns jetzt der Himmel auf den Kopf oder schlagen die Blitze in den Hintern ein? Was passiert jetzt?
Ich habe es oft versucht, aber ich resigniere beim Kollegen. Also den Unterschied
zwischen, immer wieder.
Nein, den Unterschied zwischen Wetter, ja, und natürlich Klima. Ich gebe es langsam
jetzt haben wir wieder
auf, weil es ist. Aber bevor jetzt zur aktuellen Dürrekatastrophe, ich möchte schon einen Satz vorher noch loswerden. Es war die Leonore Gewessler, die alles versucht hat, um Klimaanpassungsmaßnahmen zu fördern, um das in den Fokus zu rücken, zu sagen, Leute, da kommt was auf uns zu, das was wirklich, wirklich die größte Katastrophe ist, die wir jetzt in unserer Generation erleben werden. Die größte Katastrophe. Viel größere Katastrophen werden wir nicht mehr erleben in unserer Generation. Mhm. Und es ist ja nicht nur die Hitzeperioden, die kommen, wir sehen es jetzt, es kommt dann die Trockenheit und dann kommt Starkregenereignisse, Murenabgänge, alles das passiert jetzt, und alle Wissenschaftler sind sich einig, dass es deshalb passiert, weil das Klima sich erhitzt, alleine die letzten 10 Jahre, wir sind um 1,5 Grad wärmer, wie wir noch vor 30 Jahren waren. Alle Wissenschaftler sind sich mittlerweile einig und alle sind sich einig, dass das passiert wegen dem menschengemachten CO2-Ausstoß. Punkt, Pause. Aber okay, über diese Diskussion führen wir nicht, die haben wir schon öfters geführt, da kommen wir nicht zusammen. Ich möchte jetzt auf die aktuelle Situation hier in Österreich eingehen. Ja. Wir stehen jetzt vor einer wirklich geschissenen Situation für die, nicht nur für die Bauern. Weil man, was man vergisst, die Bauern müssen jetzt, haben Ernteausfälle, sie haben zu wenig Futtermittel für die Kühe, für die Milchkühe, sie müssen Notschlachtungen machen, die Schlachthöfe sind voll, sie kriegen kein Geld mehr, und wir vergessen, dass diese Kette sich dann irgendwann durchschlagen wird bis zu den Konsumenten und Konsumentinnen, irgendwann einmal, wenn wir einen Milchpackerl kaufen, und das ist dann doppelt so teuer, wie es jetzt ist. Also ich sage nur, es wird uns alle betreffen, diese Situation. Jetzt haben wir in einer Notsituation, wo ich erwarte eigentlich, dass eine Bundesregierung in einer Notsituation, egal welche Notsituation das ist, ob das jetzt ein Virus ist oder eine Dürrekatastrophe, dass man sich zusammensetzt und sagt, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Zusammen eine Lösung finden. Und es passiert genau das Gegenteil. Die Dreierkoalition verfolgt in einer Viererkoalition, das ist ja noch ärger, ja, war schon schwierig zwischen Schwarz-Rot und Neos. Jetzt haben wir aber Rot-Neos und den ÖVP-Wirtschaftsbund und den ÖVP-Bauernbund als 4 Koalitionspartner, die sich überhaupt nicht mehr einig sind. Und die eines vergessen, Herz, bitte auf mit eurer blöden parteipolitischen Streiterei. Herz, bitte auf, der anderen Partei auszurichten, warum sie gerade blöd oder verrückt sind. Herz auf mit dieser Schachspülerei. Herz auf mit diesen Sticheleien gegenseitig. Jetzt ist die Notwendigkeit da, dass man einen Schulterschluss macht und den Menschen hilft. Und das kriegen die nicht zusammen. Und für mich ist diese Regierung schon lang vorbei. Jetzt fallen sie in vier Teile. Und ich würde sagen, bitte Herz auf, dreht zurück, ihr könnt es nicht. Und lasst bitte Neuwahlen zu.
Da sind wir uns einmal einig. Na, bitte. Aber das Milchpackerl, warum das doppelt so teuer ist, das ist nicht deswegen, weil der Bauer Meier seine Kuh notschlachtet. Ich habe derzeit noch keinen gesehen, der das macht, aber bitte.
Die Schlachthöfe sind voll, die kriegen nicht einmal mehr Termine natürlich bei den Schlachthöfen.
Ja, also. Okay.
Es liegt aber schon auch, man muss da schon die Kirche im Dorf lassen, Herr Senowitsch, weil ich glaube nicht, dass die Stallungen bzw. die Vorräte bei Österreichs Bauern momentan so leer sind.
Oh ja, sie sind leer. Die müssen auf Futtermittel zurückgreifen, die sie für den Winter eigentlich gehabt haben. Da müssen sie jetzt zurückgreifen. Wir haben, die Bauern haben derzeit, weil die Weiden, und man darf nicht vergessen, Mais zum Beispiel ist ein Futtermittel. Ja. Das Futtermittel gehen aus und das ist tatsächlich,
bitte redet mit den Bauern, dass der Hans Arsenovic und die Grünen zwischen 6. und 7. Bezirk und dem Neustifter Kirtag nicht rauskommen. Ja, das ist ja das Problem.
Ja, okay, am Stammersdorfer Weide.
Ja, auch am Stammersdorfer Weide. Also aber das ist so der Radius der Erfahrungswerte der Grünen. Ja. Wenn man so wie ich auch im Salzkammergut unterwegs ist, sieht man wunderbare Weiden, wo die Kühe stehen, wo ich mich jetzt vor kurzem
alles
am Wochenende,
ja,
absolut sattgrüne Wiesen, wo die Kühe stehen und das beste Gras kriegen und die beste Milch geben. Aber das Milchpackerl wird eh nicht teurer wegen der Notschlachtung, sondern das Milchpackerl wird teurer wegen der unfähigen und unbeliebten Bundesregierung, die es nicht schafft, den Dieselpreis in den Griff zu kriegen. Ja, jetzt haben wir immer schon gehört, ja, das sind die Terrormilizen und was Gott irgendwas, der Iran ist schuld und die Mullahs sind schuld und der Trump ist schuld. Na gut, das wissen wir jetzt schon seit wie lang? 8 Monate? Ja, 7 Monate, dass die schuld sind. Und wir haben es noch immer nicht in den Griff gekriegt. 2,10 Euro kostet Diesel. Jeder Österreicher steht es bis zum Hals, dass diese Bundesregierung nichts anbringt, dass der Dieselpreis wieder niedriger wird. Und die OMV verbreitet in dieser Phase, dass sie ein Rekordergebnis wieder gekriegt hat. Also, das ist eine Verarsche par excellence. Wunderbar, wie wir hier verarscht werden, dass es leider nicht geht, dass man den Dieselpreis senkt. Die OMV schickt eine Aussendung bei OTS, dass sie einen Rekordgewinn wieder verzeichnet im ersten Halbjahr. Ja, was ist denn da los? Natürlich, das will man ja auch so, weil man die Schulden, die man angehäuft hat bei dieser Bundesregierung, bei der Vorgängerbundesregierung, abbauen will mit der Beteiligung und mit der Dividende von der OMV. Da so läuft der Hase und deswegen werden wir geschröpft und müssen mehr zahlen. Und im Endeffekt ist der Dieselpreis auch schuld, dass dann doppelt so teuer das Milchpackerl ist, weil nämlich der LKW muss irgendwie von der Molkerei zum Interspar oder zum Biller kommen. Und das haben die meisten noch nicht behirnt, dass es da nämlich dann durchschlagt. Und nicht nur bei der Milch, sondern auch beim Fleisch, beim Brot und überall wird alles teurer werden. Und die Österreicher legen dann eh schon nur mehr den Frischkäse und das Brot, das Aktionsbrot vom Vortag auf die Kassenschlange, damit sie überhaupt nur durchkommen. Die Herren Politiker leben ja überhaupt in einer anderen Welt. Wenn ich 18.000 Euro oder 24.000 Euro brutto kriege, dann ist mir das eher wurscht, was die armen Leute und die mittelmäßig verdienenden Menschen hier in Österreich jammern, weil ich das gar nicht einmal ignoriere.
Okay, ja, aber wobei, ich muss das schon, also Entschuldigung, grüne Wiesen, saftige Almen, ja. Ich meine, bitte, leben wir in zwei verschiedenen Ländern, die offenbar. Bauern, die da alle bei OE24 kommen, jeden Tag da auftreten und erzählen, wie sie Ernteverluste haben, dass sie Futtermittel und dass sie Schlachtungen haben, die ignorieren
wir. Die ignorieren wir,
erzählen die alle Geschichten.
Ich mache ein Video.
Ich wohne am Rand des Machfeldes, ja. Ich rede mit den Machfeldbauern, es ist wirklich staubtrocken gewesen, ich schaue mir den Mais und alles an.
Es ist so im August,
sagt er.
Ja, der Staubtrocken.
Es ist so im August. Wir hatten noch nie so eine Trockenperiode, wie wir jetzt hatten. Wir hatten noch nie solche Einbußen.
Das beste Beispiel.
Noch nie.
Das seit beste Aufzeichnung
hatten wir das nicht. Ich weiß nicht, wie kann man das ignorieren? Wie kann man das
dieser Verbreitung
der Unwahrheiten. Wir haben grüne Wiesen, wir haben saftige Dings und die bitte.
Komm, ich lade dich ein, in Salzkammergut, kommst du mal zu
mir. Ah, da gibt es zum Beispiel Nussensee im Salzkammergut, ja. Da ist ja bei Badischl, wie viel hat der, ist nur mal die Hälfte. Aber egal, es ist saftige Wiesen und alles ist grün. Schau, alles ist super.
Du kannst
aber
es ja auch nachprüfen, was da für Unwahrheiten verbreitet haben. Lass mich mal ausreden, bitte. Was für Unwahrheiten da verbreitet haben. Deine Parteichefin hat gepostet auf Instagram, es wird 43 Grad bekommen, es wird ganz furchtbar sein, gefühlte 49 Grad. Es hat nicht gestimmt, es hat einfach nicht der Wahrheit entsprochen. Es war eine Lüge.
Okay.
Psychisch labile Menschen sind damit in Angst versetzt worden und es ist schweinemäßig schlecht, wenn man das macht. Als Politiker hat man sich damit disqualifiziert. Man soll den Menschen Hoffnung geben, man soll den Menschen das Positive zeigen, man soll die Menschen nicht verängstigen.
Absolut, aber man soll auch Lösungen finden, wenn man Probleme hat. Und ich zitiere jetzt nicht Leonore Gewessler, ich zitiere jetzt den Chef der Hagelversicherung, der jetzt erst eine Pressekonferenz gegeben hat.
Der damit sein Geschäft macht, ne?
Die würde da gerne mal, der weit entfernt ist, ein Grüner zu sein.
Ja, der gibt und
so eine Milliarde, eine, was heißt mit der Angst? Der eine Milliarde, der will nicht, eine Versicherung will nicht einen Schaden gut machen.
Eine Versicherung verdient mit der Angst und der Sorge.
Eine Versicherung hat keine Interesse, die profitieren nicht, wenn hohe Schadensaufkommen sind. Eine Milliarde in der österreichischen Landwirtschaft laut Hagelversicherung Schaden. Die Versiegelung der Böden. Wir sind Weltmeister im Versiegeln der Boden. Wir werden jetzt die Hochwasser...
Das ist euer Problem. Ihr geht seit aus dem 6. und 7. Bezirk raus und seid in Stammersdorf und in Neustift.
Ich wohne in Floridsdorf. Ich wohne nicht im 6. und 7. Ich sag's dann nochmal. Ich wohne ganz woanders.
Ihr müsst mal aufs Land ausfahren.
Ich bin am Land.
Dann fahrt ihr mal durch Salzkammergut, fahrt ihr mal durch die Steiermark.
Wir haben selber landwirtschaftliche Flächen und Weingärten. Glaubst
mir einfach. Ihr werdet sehen, wie schön Österreich ist.
Ich bin im Weingarten aufgewachsen. Ich bin jetzt 58. Ihr braucht es nicht
schlecht in unser Land.
Ich habe sowas noch nie erlebt. Und die Hagelversicherung hat es noch nie erlebt. Wir versiegeln, wir haben die größte Trockenheit und wir müssen jetzt was tun. Und Fakt ist, und jetzt kommen wir wieder auf das, wo wir uns einig sind, die Regierung tut nichts, die zerfällt in einer vierten Fraktion, streiten nur mehr untereinander. Der IV-Präsident sagt, das sind alles Klimahysteriker, stimmt alles nicht. Und so kommen wir zu keiner Lösung und so gibt es auch keine Unterstützung für die Bauern, die das dringend brauchen.
Trotzdem muss gesagt werden, am Freitag hat es dann ein Treffen gegeben, wo auch der Bundeskanzler mit dabei war und wo man eben darüber gesprochen hat, was ist zu tun, wie könnte man aus dieser Situation herauskommen, wie könnte man vor allem auch die Blockade des Klimagesetzes durch die SPÖ aufheben. Aber eines ist klar. Eiszeit zwischen ÖVP und SPÖ.
Noch ein Wort, lieber Karl. Ja. Es wird wahrscheinlich eine Arbeitsgruppe gegründet werden. Den Chef der Arbeitsgruppe wird einer dieser Parteien wieder stellen, der auch wieder ein bisschen Gerstl verdient dafür, dass er diese Arbeitsgruppe
und leitet. Eiszeit zwischen SPÖ und ÖVP, aber Hitzestreitereien zwischen ÖVP-Wirtschaftsbund und ÖVP-Bauernbund. Das muss man einmal dazu sagen. Also er muss einmal schauen, dass er im eigenen Haus Herr wird, bevor er sich um die Regierung kümmern kann, weil mittlerweile schaffen sie ja nicht einmal mehr das.
Ja, aber trotzdem muss man in einem Punkt Richard Schmidt recht geben. Ich bin zum Beispiel von Kärnten nach Wien mit dem Auto gefahren über die A2 Südautobahn und der Kuckerutz steht gut in Saft bis zum Wechsel. Ab dem Wechsel ist es tatsächlich so, dass die Felder braun werden. Davor aber...
Ja. Es stimmt, wir haben hauptsächlich in Ostösterreich, sind am meisten
also vielleicht betroffen man auch von der ganzen evaluieren. Situation.
Aber wir wissen schon, dass auch Ostösterreich, dass es Machfeld und Niederösterreich die Kornkammer ist. Ja. Und jetzt kommt noch was dazu. Wir schaffen es nicht nur beim Erdöl und beim Erdgas, dass wir abhängig sind von anderen. Mittlerweile, wenn es so weitergeht, sind wir auch bei den Lebensmitteln dann abhängig von den anderen. Weil wir haben nicht mehr den Selbstversorgungsgrad, den wir gern hätten, dass wir sagen, wir können unsere Lebensmittel selber produzieren. Wenn das so weitergeht, schaffen wir das nicht. Und wir sind wieder auch bei den Lebensmitteln abhängig vom Ausland. Und das ist das, was ich sicher nicht
habe. Ich brauche da nichts mehr argumentieren. Wir haben tausende Zuseher, die nicht nur in Wien leben, im 6. Bezirk oder in Neustift, Zehntausende, sondern die auch in dem Teil Österreichs leben, wo die Welt in Ordnung ist. Und da muss ich jetzt schon mal sagen, denen steht es bis daher, dass die Grünen ihr eigenes Land immer schlecht reden, dass das so furchtbar ist, dass der ganze Boden versiegelt ist. Und gleichzeitig wollen wir aber mit dem Tourismus ein Riesengeschäft machen. Also ihr müsst einmal langsam in euch gehen. Ist Österreich jetzt wirklich so schlecht, dass man alles da sagen muss, dass alles versiegelt ist und alles verbrennt und alles
furchtbar ist? Das ist ein Unterschied, was du jetzt sagst.
Oder haben wir ein Vorzeigeland hier in Europa, in das hunderttausende Touristen kommen, weil es nämlich so toll ist. Und gerade im Salzkammergut sind sehr viele arabische Touristen, die das sehr schätzen. Okay. Dass es kühl ist, dass wir eine tolle Landschaft haben, dass wir schöne Wiesen haben, großartig gesehen haben und die kommen alle zu uns. Warum? Weil es so schlecht ist?
Ich bin der Letzte, der Österreich schlecht sieht. Im Gegenteil, ich bin Touristiker und ich liebe dieses Land. Aber was ich sage, das, was du jetzt sagst, wir lernen uns super, alles in Ordnung ist, wir brauchen nicht zu, das ist gefährlich. Wenn wir wollen, dass es so bleibt, dann müssen wir jetzt was tun. Jetzt was tun, heute was tun, damit es so bleibt, wie es ist. Zurückzuladen und sagen, es ist alles in Ordnung, wir brauchen nichts tun, ist fatal. Weil dann werden wir in der Zukunft die Rechnung präsentiert bekommen.
Das ist genau einer der Hauptkritikpunkte gewesen, die man zum Beispiel dann den Minister Totschnig ausrichten hat lassen, dass er erst jetzt draufkommt, dass es zumindest in Osten Österreichs ein bisschen trocken ist und dass die Bauern in großer Not sind. Tatsache ist, der Streit war wirklich massiv und die Frage bleibt, kann er überhaupt beigelegt werden? Denn einige Spitzen in der österreichischen Politik sind heftig gebeutelt. Wer das ist, nach einer kurzen Werbepause.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von OE24
und Madonna.
Feminin,
frech
und frisch.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Das Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, Experten sind gerade dabei zu evaluieren, wie katastrophal die Lage wirklich ist. Gibt es einen Ausweg? Was kann man tun? Was kann man vor allem mit jenen landwirtschaftlichen Betrieben tun, wo es wirklich Probleme gibt mit der Versorgung der Tiere und vor allem, wie sich die Preise entwickeln? Bisher hat ein Landwirt 2000 Euro pro Rind bekommen bei der Schlachtung. Derzeit liegen die Preise bei 1000 Euro. Das ist auch mit ein Grund, warum viele Tiere ins Ausland verkauft werden. Tatsache ist, es gibt einen mächtigen Streit um das. Vielleicht ist das sogar ein Placebo-Streit. Und zwar alle ÖVP-Landeschefs gegen, wie gesagt, die SPÖ in Wien. Und nicht nur die Landeschefs haben Stimmung gemacht gegen Andreas Babler. Es sind auch SPÖ-interne Gegner, die vor allem, wenn sie im Weinkeller sind, dort, wo sie glauben, dass sie niemand hört, wirklich losschimpfen. So unter anderem der Bezirkschef vom 22., der über Andreas Babler gemeint hat, wortwörtlich, OE24 hat die Tonbänder und diese auch veröffentlicht. Er ist ein versoffener Bürgermeister, der Andreas Babler. Und im Grunde ist er eigentlich eine Dumpfbacke, wortwörtlich, ätzte der Bezirkskreis über seinen Parteichef. Und was ist das jetzt für die SPÖ? Ernst Nevrivi hat sich zwar entschuldigt für das, was er gesagt hat, aber es gilt das gesprochene Wort, oder,
Herr Schmidt? Natürlich. Das, was Herr Nevrivi gesagt hat, das denken vielleicht der eine oder andere SPÖler auch noch. Ja. Das große Problem an diesem Fall ist, wenn das einem Firmenchef in der Privatwirtschaft passiert, dass bei der Weihnachtsfeier der Abteilungsleiter sagt, mein Chef, ja, der ist eine versoffene Dumpfbacke, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie dienstrechtliche Konsequenzen, vielleicht sogar eine Kündigung hat, weil man will ja nicht mit dem dann zusammenarbeiten. Dass hier Andreas Babler bis überhaupt nicht reagiert hat, das ist ja ein dramatisches Zeichen von Schwäche, weil er will sich ja überhaupt nicht anlegen mit dem Bezirkschef, einem Wiener Bezirkschef, will sich der Bundesparteichef, ein Nachfolger in der Hierarchie nach Kreisky, will sich nicht mit diesem Bezirkschef anlegen und sagen, na, das lassen wir jetzt so stehen. Und das Zweite, was bemerkenswert ist, dass auch der Wiener Bürgermeister als Stadtparteichef den Bezirkschef nicht zur Ordnung ruft und sagt, also mit einer Entschuldigung ist nicht getan, da treten wir jetzt ein bisschen schnell zurück und übergeben das Amt dann jetzt dem anderen, weil unser Bundesparteichef ist über jeden Verdacht erhaben, er ist nicht versoffen, Dumpfbacke ist auch keine und deswegen stehe ich als Wiener Bürgermeister voll hinter ihm und will das jetzt klären und das Klären findet jetzt einmal statt mit einer Entmachtung dieses Bezirkschefs. Findet nicht statt, passiert nicht. Was heißt das? Sowohl der Wiener Bürgermeister ist zu schwach dafür, als auch der Bundesparteichef ist zu schwach dafür, als auch die ganze Bundespartei ist zu schwach dafür, dass man hier einschreitet und sagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Der Andreas Babler ist ein super Typ, der ist nicht versoffen, der ist auch keine Dumpfbacke, der hat was am Kasten und es wird jetzt korrigiert und zwar öffentlich. Aber das findet nicht statt. Also ein Armutszeichen für die ganze Sozialdemokratie, dass man so weit gekommen ist, dass sich das der Parteichef und Nachfolger von Größen, die wir wirklich geschätzt haben in diesem Land, so einfach unwidersprochen ins Gesicht sagen lässt.
Ja, unter anderem hat er auch gesagt, das ist der erste Parteichef, der eigentlich nicht gescheiter ist als ich. Ja, früher hat man, wenn es zum Beispiel Kokainvorwürfe gegeben hat, Haarproben veröffentlichen. Vielleicht sollte Andreas Babler so die eine oder andere Leberprobe veröffentlichen.
Also, ich habe geglaubt, Sie sagen jetzt einen Intelligenztest. Das Nein. Zwei Monate, wer gescheit ist oder nicht.
Also, die zwei parallel. Ja.
Aber ich darf nur, bevor ich zu dem Inhalt komme, ich möchte schon eines noch einmal vorweg sagen. Wir werden jetzt seit Wochen von irgendeinem Marionettenspieler, der da die Fäden in der Hand hat, vorgeführt und uns gesagt, ja. Ich meine, erstens, wir vermuten zu wissen, wer das aufgenommen hat, aber wir wissen noch lange nicht, wem es weitergegeben hat und wer diese Person im Hintergrund ist oder diese Gruppe im Hintergrund ist, die so zitzelweise jede Zahn, zweimal die Woche immer wieder ein bisschen die nächsten 20 Sekunden vom Tonband rauskommt, die nächste Geschichte noch. Ja, und es schafft über Wochen hindurch, das am Köcheln zu lassen. Muss man sagen, handwerklich genial, aber ich würde es gerne langsam einmal wissen, wer das ist. Es hat ja für mich schon bald so Ibiza-Dimensionen.
Schön, also diese, dass du das sagst. Ja. Ich möchte euch linken mit den eigenen Waffen schlagen. Bei Ibiza habt ihr immer argumentiert, das ist völlig wurscht, wer dahinter steckt. Natürlich ist das links, wenn es die SPÖ betrifft und du jetzt als Grüne das sagst. Ne, wer, bist das rechts oder wie?
Nein, aber ich verstehe es nicht, wer mich das interessiert, wer das
die im Hintergrund haben ist. Im, ja, natürlich nein,
mich interessiert,
haben sie das bei ist Ibiza genau anders hat mich argumentiert. Aber es wurde anders argumentiert.
Also mir hat es immer interessiert, wer das ist.
Hauptsache, diese Regierung wird gesprengt.
Entschuldigung, wenn ich das noch einmal ausgesprochen habe. Ich wollte es nur aussprechen. Mich interessiert das. Wenn da jetzt strafrechtliche relevante Dinge sind, möchte ich jetzt auch, dass einmal die Staatsanwaltschaft oder die WKStA da einschreitet, das Tonband nimmt und sagt, okay, wer ist das, wer es aufgenommen hat, wer hat es weitergegeben, wer spielt da ein Spiel und will, dass solche Sachen rauskommen. Und es hat ja nicht nur die SPÖ betroffen, super. Es hat bitte den Wirtschaftskammerpräsidenten betroffen. Also ich weiß nicht, was da links oder rechts damit
zu tun hat.
Der ist aber nicht links.
Hat er eh okay. Immer mit dem Bürgermeister Bargeld.
Also, okay, vielleicht bin ich nur neugierig und dich interessiert es nicht. Mich interessiert das schon langsam. Nein. Mich interessiert das und ich will mir nicht von irgendwem, der sich da ein Fäustchen lacht, jede Woche zwei, drei neue Geschichten vorgeben lassen, über die wir dann diskutieren. Ich habe den ganzen Bundle, wer hat das Bundle gemacht, wer hat das weitergegeben, was ist der Hintergrund? Das würde ich gerne mal vorweg sagen. Ich wollte es nochmal gesagt
haben. Ist ja ganz super, lieber Hans,
dass du das jetzt...
Nein, okay. Oh ja, mich interessiert es okay. Auch. Und ganz super, dass du das jetzt forderst.
Okay.
Momentan und wird auch in Zukunft amüsieren, diese Inkonsequenz in der Argumentationslinie der Linken. Ne? Also bei Ibiza darf es mich nicht interessieren, bei dieser Sache.
Ich war total neugierig, natürlich wollte ich wissen, wer das aufgenommen
Diskussion
hat.
Diskussion darüber, wer dahinter steckt.
Entschuldigung, aber okay.
Aber zurück zum Inhalt, ja. Was ist auf den Bändern eigentlich drauf? Vorab aber eine ganz andere Frage. Waren Sie auch jemals im Weinkeller vom ehemaligen Wirtschaftskammerchef?
Ja, ich war da einmal dort und also wenn das dieser Weinkeller ist, von dem wir reden, wo ich dort war, ich habe das nicht als Weinkeller empfunden, sondern ich sage es nochmal, ich war vor 4, 5 Jahren, der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident hat seine Firma in der Weiburggasse, ist ein Baumeister und hat und das ist so ein alter Köller gewesen, von dem Zinshaus da im ersten Bezirk. Und er hat aus diesem alten Köller, das sind 40, 50 Quadratmeter, hat er so eine Art Bauernstuben gemacht. Und hat dort auch zwei so Kühlschränke gehabt, wo Weinflaschen gelagert waren. Und dort ist er gesessen und hat geraucht und hat seine Zigarren geraucht. Und ich habe ihn einmal in seiner Firma besucht und er hat gesagt, geh mal runter, weil da kann einer rauchen. Wenn das dieser Weinkeller ist, dann war ich dort vor 4, 5 Jahren. Wir haben aber sicher über andere Sachen gesprochen. Aber ich möchte jetzt...
Noch die Zwischenfrage. Und kommen Sie eigentlich auf diesen Bändern auch in irgendeiner Form vorher?
Es wäre traurig, wenn die 4 Stunden reden und nicht einmal Hansa Senowitsch so richtig enttäuscht würde. Ich habe das jetzt vorgestern gehört, dass es da einen Halbsatz gibt, dass der Präsident kurz erwähnt über Personen aus anderen Fraktionen.
Walter Ruck,
über Katjan, und er sagt auch über mich, mit denen er gut zusammenarbeiten kann. Und die anderen haben das bestätigt. Also ich fühle mich da eher geehrt, wenn die alle das so finden, dass man auch mit vernünftig zusammenarbeiten kann. Also von daher komme ich da auch vor. Aber weiter, ich habe ja noch nicht alles gehört, vielleicht gibt es noch irgendwas. Deswegen das ja gerne noch einmal hören. Okay. Kommen wir jetzt aber trotzdem zum Inhalt zum zurück.
Inhalt, ja.
Zum Nevrivi vielleicht noch einmal zurück.
Ja.
Ich muss vielleicht vorweg sagen, Ernst Nevrivi ist nicht irgendwer, sondern es ist der mächtigste Bezirkschef in Wahrheit in Wien. Er weiß, und jetzt dürfen wir nicht vergessen, wie damals der Bürgermeister Häupl zurückgetreten ist, hat es ja eine Kampfabstimmung gegeben zwischen Ludwig und Andreas Schieder. Und der Nevrivi war eigentlich der das Team Ludwig angeführt hat, der die Außenbezirke zusammengeholt hat. Also er ist schon ganz eine wichtige Person in der Wiener Sozialdemokratie. Das, weil das manchmal so weit, dort wird einer von 23 Bezirks verstehen. Ist er nicht, er ist schon eine wichtige Person. Und ja, dass er deppert geredet hat, okay. Was mich viel mehr stört, ist seine Aussagen zum Gemeindebau. Das ist wirklich, was mich echt stört. Weil das natürlich ganz was anderes beinhaltet. Das beinhaltet eine Haltung scheinbar der Sozialdemokratie, die mich wirklich vom Kopf gestoßen hat. Und ich glaube, dass ihm allalong auch das ihm sehr, sehr schaden wird, dass er das gesagt hat. Ich erinnere nur an Heinz-Christian Strache. Im Endeffekt war es dann, wie er gesagt hat, wir könnten das Wasser privatisieren. Und so ähnlich kommt man das jetzt auch.
Hat er nicht gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Genau das Gegenteil hat er gesagt.
Aha, okay. Also ich habe in Erinnerung, dass es da um Wasserprivatisierung gegangen ist.
Schnee von gestern, wie man so schön
sagt. Okay. Und ich glaube, dass ihm das sehr schaden wird und viel mehr schaden wie alles andere, viel mehr schaden wie, dass er im Babler geschimpft hat und so weiter, sondern dass ihm das wirklich schaden wird.
Nein,
aber muss ich sagen. Nur ganz kurz, es geht um diesen Satz, er würde sofort 100.000 Gemeindewohnungen verklopfen. So ist das genau. Wortwörtlich gesagt.
Und da hat er bei mir einen großen Stein im Brett, weil er wenigstens ein Sozialdemokrat in dieser Stadt ist, der erkennt, wie dramatisch die Finanzlage der Stadt Wien ist. Ein Mensch, der sich überlegt, wie wir da irgendwie nur aus diesem Schuldentrudel da rauskommen, dass wir halt... Wir haben das Defizit, das weißt du ja.
Also, Entschuldigung, das ist das Dümmste, was man machen
aber,
kann.
Natürlich sich zumindest überlegt, im Rathaus in Wien überlegt sich gar keiner was. Da werden halt einfach die Kanalgebühren, die Müllgebühren, die Wassergebühren erhöht. Da wird die Hundesteuer für die Oma mit dem Chihuahua erhöht. Da wird den Pensionisten der Freifahrtschein vom Öffi gestrichen. So wird dort
also du hast lieber 100.000 Gemeindebauten verkaufen und dass die dann einen marktüblichen Mietpreis zahlen oder was?
Nein,
und dass
aber
die Miete dann erhöht. Warum? Aber, wer kauft das? Man muss ja dann die Mieten erhöhen.
Man kann ja zumindest einmal überlegen über ein Thema sprechen, ob jetzt die Stadt Wien wirklich noch so viele Gemeindewohnungen braucht oder nicht.
Also,
und damit jetzt einmal eine Gesamtentlastung und vielleicht auch einen Wirtschaftsimpuls für diese Stadt schafft und dass das alles teurer wird, naja, vielleicht, kann sein, wahrscheinlich. Wir haben dann aber noch immer 150.000 Gemeindewohnungen in Wien, wenn dieser Verkauf stattfindet. Also so deppert ist es gar nicht, was der Nevery gesagt hat. Vielleicht sollte man im Rathaus einfach nur drüber reden.
Nein, das Dümmste, was man überhaupt noch machen könnte.
Ja.
Erstens einmal, wir haben das erlebt bei der BUWOG, wie man die Bundeswohnungen verkauft hat. Wir wissen noch diese krasse Fußfesselgeschichte, was da rausgekommen ist. Ein Einmaleffekt im Budget, weil ich was verkaufte, verpufft sofort. Und das ist ja keine langfristige Geschichte. Und ich möchte noch was anderes sagen. Also, ich habe oft Delegationen aus dem Ausland da, aus fast allen Städten
in Europa. Die sind
und
super.
Alle finden, dass wenn wir etwas Einzigartiges haben, ist es der Gemeindebau und der Sozialbau in Wien. Dass sie sagen, super, wie schafft ihr das, dass auch die Verkäuferin aus dem Supermarkt trotzdem in einem tollen Bezirk leben kann, weil sie eine Gemeindewohnung hat und nicht so wie in anderen Städten, dass sie irgendwo 2 Stunden außerhalb der Stadt leben muss und dann eine fahren muss in Zug, weil sie die Stadt nicht mehr leisten können. Von daher ist es die beste Geschichte, die wir haben. Wir sind da in der ganzen Welt Best-Practice-Beispiel, dass wir das haben. Und sowas auch herzugeben, ich würde sogar das Gegenteil sagen, ich finde, wir sollten mehr Gemeindewohnungen kaufen. Wir
sollten mehr Gemeindewohnungen gebaut bauen. Ist, da habe ich
bin
wieder
bin
was
ich ein voller Fan davon.
Also, jetzt müssen wir schon einmal, warum müssen wir denn überhaupt drüber reden und nachdenken, ob wir Gemeindewohnungen verkaufen? Weil die Stadt derart pleite ist.
Ja, aber dieser Effekt durch den...
Nein, jetzt lass mich mal ausreden. Aufgrund eurer Pull-Faktor-Politik für die Migranten. Ihr habt eingeladen, 1230 Euro Mindestsicherung vergeben an Menschen, die noch nie einzahlen. Wir haben Familien hier in Wien, die in einer Gemeindewohnung leben und 8500 Euro verdienen, netto, nur über Steuergeld und nichts arbeiten. Na, das muss irgendwo finanziert werden. 1 Milliarde Mindestsicherung geht an Nicht-Österreicher. Wir haben solche hohen Kosten in dieser Stadt durch eine fehlgeleitete Migrations- und Zuwanderungspolitik, dass wir jetzt überlegen müssen, dass wir die Gemeindewohnungen verkaufen.
Ich habe mir gerade überlegt, wie lange braucht der
ja, das kann man immer.
Das ist so Thema Nevery wie Gemeinde war sofort wieder
auf. Naja, man kann das immer abbetonen.
Schnell geht das bei dir.
Naja,
es ist alles, es
die Leute draußen wissen,
aber ich möchte aber
die Leute draußen wissen schon,
wie wichtig
das ist.
Wir reden gerade über Nevery.
Die Kosten sind Fakten.
Eigentlich ist es ja egal, ob
das ist so als Faktum.
Okay. Mag sein, dass du sogar dafür bist und dass du das so siehst wie der Nevery. Nur der Nevery ist ein Sozialdemokrat. Er ist ein wichtiges Mitglied der SPÖ Wien. Und wenn ein Mitglied der SPÖ Wien sowas sagt und nicht der Richard Schmidt, weil Richard Schmidt ist okay, dass er es sagt, ist okay, wenn Rechte das so finden, ist okay, wenn ein ÖVPler sagt, ein Neoliberaler sagt, wir sollen weniger Staat, okay. Aber wenn ein Vertreter der SPÖ Wien, ein wichtiger Vertreter der SPÖ Wien, findet, wir sollen Gemeindebauten verkaufen, dann ist Feuer am Dach im roten Wien, um das
jetzt zu sagen. Es ist schon lang Feuer am Dach, ja, im rot-pinken, einstmals rot-grünen Wien. Es ist schon lang Feuer am Dach, weil ihr eine falsche Zuwanderungspolitik gemacht habt.
Jetzt kommt schon wieder mit Zuwanderung.
Ja, natürlich, okay. Darf ich schon noch sagen, was ich da will, oder?
Ja,
oder gibt es da jetzt eine Meinungspolizei oder Sprachpolizei, dass man manches Thema nicht mehr anschneiden
aber
darf?
Aber du kommst immer auf das Thema Zuwanderung,
ja, egal welches
Thema wir reden.
Weil ja die Leute da draußen das genauso interessiert. Die Leute sehen ja das, was da passiert in dieser Stadt, dass diese Stadt überfremdet wird. Und wir kommen eh noch heute über dieses Thema. Ein Bezirk nach dem anderen kippt. Und wir haben 349 Polizisten weniger in dieser Stadt, weil es dem Bürgermeister Schnurzpiep egal ist, wie viele Polizisten in dieser Stadt gibt. Und er nicht zum Polizeipräsidenten geht und nicht zum Innenminister geht und sagt, wir müssen da was tun. Und deswegen haben wir eine Sorge, alle, die hier leben, und ich sage das, auch ich ziehe weg, ja, aus Wien, weil er im 17. nicht mehr leben will, weil sich der so negativ verändert hat.
Einverstanden, aber wir reden gerade über Nevrewe und über Gemeindebahn. Und du kommst
natürlich.
Ich habe nichts dagegen, dass wir über Zuwanderung. Ich möchte nur sagen, was wir als Grüne jetzt machen werden, um das klipp und klar, wir werden jetzt im nächsten Gemeinderat einen Antrag einbringen, wo wir ausschließen, dass in Wien Gemeindewohnungen verkauft werden. Und wir werden sehen, wie die SPÖ Wien dann reagiert. Und die Leute da draußen sollen dann selber entscheiden.
Macht sie eine Petition am besten.
Nein, sie sollen dann selber entscheiden. Wenn die SPÖ Wien dann diesen Antrag dagegen stimmt, heißt es, dass sie wirklich so ticken wie Ernst Nevrewe, dann ist das die Meinung der SPÖ, dass man Gemeindebauten verkaufen soll. Das ist ja okay. Ich finde ja wichtig, dass jede Partei vorher sagt, was sie für eine Meinung hat. Für die Grünen klipp und klar, Gemeindebau wird nicht angegriffen. Wenn die Roten es jetzt anders sehen, okay. Und dann sollen die Wähler und Wählerinnen bei der nächsten Wahl entscheiden, wähle ich eine Partei, die den Gemeindebau verkaufen möchte, wie die ÖVP oder dann die SPÖ Wien, oder wähle ich eine Partei, die den Gemeindebau eben nicht verkaufen möchte. Diese Entscheidung sollen die Leute da draußen treffen.
Genauso, was ist das so schrecklich? Das ist eh okay. Genauso wie zu den Beschimpfungen des Bundesparteichefs ist dazu, ich habe es jedenfalls nirgends gelesen, vom Bürgermeister dieser Stadt nichts gekommen.
Ja,
ist da irgendein Ordnungsruf gekommen?
Das ist das, was mich stört. Da sind wir uns wieder einig. Jetzt schon sind wir uns einig.
Natürlich.
Ich verstehe auch nicht, warum der Bürgermeister schweigt in so vielen Dingen. Er äußert sich
kaum. Weil er selber schon sehr beschädigt
ist. Ich weiß es nicht, warum er sich nicht... Aber ich glaube... Die Menschen in Wien würden sich das wünschen und vor allem natürlich seine Funktionäre in der Sozialdemokratie würden sich, glaube ich, wünschen, dass der Bürgermeister irgendwann einmal sich zu Wort meldet. Er tut das viel zu wenig, finde ich, im Moment.
Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Die Zahlen schauen momentan so aus. Bei der letzten Wahl hat die SPÖ in Wien 39,4% erreicht. Die FPÖ lag bei 20,3%. Und das von Richard Schmidt angesprochene Thema ist natürlich auch in Wien schon die Integration, Migration, was löst Zuwanderung aus? Und wenn die Anregung von Herrn Arsenovic richtig ist, dann soll er mal nachfragen ihm bei einer der nächsten Sitzungen, was zahlen wir wirklich? Was zahlen wir für jene, die noch nie einen Cent in die Kasse der Stadt eingezahlt haben, was kommt da wirklich für diejenigen heraus, wie sehr belastet ist unser Bildungssystem dadurch, was kostet die Spezialbehandlung, also viele Fragen, man sollte die Zahlen einmal bis zur letzten Kommastelle veröffentlichen. Das wäre recht wichtig für den Wahlkampf.
Absolut, oder? Absolut. Wir brauchen mal Kostenwahrheit. Ja? Und nur ein Beispiel dazu. Ja. Der Innenminister hat dieser Tage wieder sich abgefeiert, dass weniger Migranten kommen und dass das alles im Griff ist und dass man das super, super managt, dass man, glaube ich, 8 oder 9 Syrer schon abgeschoben hat von 110.000.
Also, 2.000 sind es insgesamt, Herr Schmidt.
Die auch freiwillig gegangen sind, glaube ich, oder?
2.000.
Ja, insgesamt sind gegangen. Die man pflichtmäßig abgeschoben haben, waren wesentlich weniger. Und da kommt dann raus, ganz unten im Text kommt raus, dass es die meisten Asylanträge durch Syrer wiedergegeben hat in Wien, obwohl in Syrien bekanntlich man in Damaskus sehr sicher ist. Sogar Urlaube kann man buchen jetzt in Damaskus mittlerweile. Und dann kommt raus, ganz am Schluss steht drinnen, die meisten Anträge kamen durch Syrer, die hier in Wien geboren sind. Also wir haben 250 Kinder, die im Monat von Syrern hier geboren werden. Das sind 10 Schulklassen. Im Jahr sind es 100 Schulklassen, die zusätzlich dazukommen. Und da sind wir bei dieser Kostenwahrheit. Wenn ich 100 Schulklassen pro Jahr zusätzlich machen muss, das wird sich nicht mehr ausgehen, ja? Das kann sich nicht mehr ausgehen. Das lässt sich auch nicht mehr finanzieren. Und da kann man so viele Gemeindewohnungen verkaufen, wie man will. Also es geht sich einfach nicht mehr aus. Und dann haben wir auch die, die werden einmal irgendwann krank, hoffentlich nicht, aber irgendwann passiert das, die kommen einmal ins Spital, die belasten unser Justiz- und Polizeisystem und, und. Also wir haben Zusatzkosten en masse. Und da bräuchten wir mal wirklich eine Aufstellung, was kostet uns das im Jahr pro Person, die zugewandert ist. Und dann wird der eine oder andere vielleicht sagen, naja, dass die 100.000 jetzt vielleicht einmal wieder heimgehen, ist gar nicht so eine depperte Idee.
Ja, Herr Sinovic, wie gesagt, der Ball ist bei Ihnen bzw. bei den Anfragen im Gemeinderat in Wien.
Ich gebe mir insofern...
Das war Ihre Anregung, dass Sie das tun werden demnächst. Ja.
Ein zum Thema Nebel wäre, oder reden wir jetzt über Zuwachs?
Über beides.
Ach so, ja. Aber das hatte für mich jetzt doch zwei Paar Schuhe.
Ja, aber okay. Trotzdem...
Ich möchte Ihnen, Richard Schmidt, in einem Punkt recht geben und ich sehe es ja genauso. Ich finde, dass eine Gesellschaft... es einer Gesellschaft zusteht, dass sie bestimmen, wie viel Zuwanderer sie zulassen, wie viel Wirtschaftsmigration sie zulassen. Und das muss jede Gesellschaft für sich bestimmen und wir müssen es auch bestimmen, weil wenn es zu viel ist, dann geht sich das einfach nicht aus. Dann wird das Schulsystem überfordert, das Gesundheitssystem, Sozialsystem, alles überfordert, dann hat keiner was davon. Also da bin ich voll bei Ihnen.
Ja, aber der Punkt ist ja schon längst erreicht worden.
Ja, deswegen sage ich ja, ich finde, wir haben das Ruder aus der Hand gegeben. Ich finde, es wäre viel
wichtiger. Wir haben es nie in der Hand gehabt.
Ja, wir haben es nie in der Hand gehabt. Ich finde, es ist viel wichtiger, dass man als Gesellschaft sagt, okay, dieses Jahr könnten wir eine Zuwanderung von, 5.000 Menschen brauchen wir. Und da gehst du zu deiner Botschaft hin und da gibt es eine Checkliste und wenn du, einen Deutschkurs hast oder einen Schweißkurs hast oder einen IT-Kurs, dann kriegst du mehr Punkte und dann können 5.000 das Kontingent, bis es erfüllt wird und mehr geht halt nicht. Das finde ich so, wäre für mich eine gescheite Migrationspolitik. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wir reden immer von den Pull-Faktoren. Wenn man dann die Leute fragt, warum geht sie eigentlich, warum verlässt sie eigentlich euer Land, warum geht sie da nach Europa, dann ist es natürlich... Zu 90% sind es wirtschaftliche Gründe, warum die verlassen. Ja? Weil sie dort keinen Job haben, weil sie kein Geld haben, weil ihre Kinder
nicht zum Essen... Sagen wir 98%.
98%, okay. und da müssen wir schon aufpassen. Und es kommt jetzt auch ganz ein wichtiger Punkt dazu, die Klimakatastrophe. Die Hitzen, die...
Natürlich kein kommt Syrer ist wegen der Klimakatastrophe.
Aber die ist der Sahel...
Bitte, das heute echt nicht mehr aus.
Die ist der Sahelzone schon. Die ist der Sahelzone schon, wenn es dort 50 Grad hat und dort nichts mehr wächst und die nichts mehr zum Essen haben. Und wenn die...
Natürlich.
Ja, natürlich gehen sie dann irgendwann einmal...
Dann schau doch bitte die Aussendung vom Innenminister, wer zu uns gekommen ist. Aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Türkei und Rumänen, die sogar im EU-Raum sind. Also wir haben ja hier keine Klimaflüchtlinge aus Rumänien. Das gibt es ja gar nicht. Das
ja, aber in Spanien zum Beispiel schon. In Spanien haben wir sehr viele Klimaflüchtlinge aus Rumänien. In Italien haben wir Klimaflüchtlinge, die aus Afrika kommen. Gut, ist egal. Okay, aber auf was ich hinaus möchte, wir müssen natürlich schon auch die Ursachen anschauen und wir müssen alles tun, dass sich die gar nicht auf den Weg machen.
Das ist hören wir jetzt schon 15 Jahre, nichts ist passiert. Null,
wenig passiert.
Niente, sind wir gar nichts.
Sind wir uns wieder einig.
Und wir Österreicher lassen uns das nicht mehr gefallen, dass wir seit 15 Jahren angelogen werden nach Strich und Faden. Nichts ist passiert. Und eins muss ich auch sagen, ich bin nicht gegen Migration, überhaupt nicht. Wir müssen uns nur die Migration aussuchen. Also ich habe noch nie gehört, dass mit Vietnamesen, Chinesen, Japanern oder sonst irgendjemanden oder Philippinen Messerstechereien gegeben hat, Massengruppenvergewaltigungen oder sonst was. Habe ich nicht gehört. Also wenn die zu uns kommen, sich bei uns integrieren, arbeiten und Steuern zahlen, ja bitte, ja warum nicht? Wir brauchen Arbeitskräfte. Und da hat der Herr Innenminister letztes Mal gesagt, ja, und dann ist niemand mehr in den Spitälern, wenn wir die Syrer abschieben. Nein, wir schieben die Kriminellen bitte ab. Ja, um die geht's. Die wollen wir nicht mehr haben.
Aber ich bin ja der Letzte, der Kriminellen
dass meine Kinder sicher in die Stadt gehen können.
Übrigens, apropos Abschiebung von Kriminellen, komisch habe ich es jetzt ein bisschen gefunden, wie das gerade die FPÖ jetzt gerade gesagt haben, dass der syrische General...
Das ist ein Gesindel, der gehört ja auch eingesperrt.
Ja, der jetzt eingesperrt ist gesehen in Syrien, dass man sagt, eigentlich hätte man den gern wieder zurück.
Ja, damit er sicher seine Strafe absitzt.
Jetzt haben wir gedacht, was jetzt?
Naja, okay,
ich meine, die FPÖ fordert, dass verurteilte Verbrecher abgeschoben werden. Jetzt ist ein verurteilter Verbrecher in Syrien im Gefängnis. Und jetzt sagt die FPÖ, wir wollen ihn wieder zurückhaben.
Ich war ein bisschen komisch.
Also,
ein bisschen flach jetzt.
War das nicht komisch? Also ich habe das komisch empfunden, aber vielleicht
bin ich der Einzige. Ich bin von dir intelligentere Argumentation gewohnt. Also das ist ein bisschen flach.
Hast du nicht komisch gefunden?
Nein, das habe ich nicht komisch gefunden. Der soll ja seine Strafe hier absitzen.
Also,
weil das ein Verbrecher ist.
Ja, aber dann kann ich doch nicht verlangen, dass verurteilte Strafträger abgeschoben werden. Das gilt ja dann für alle anderen auch. Da muss ich als FPÖler sagen, bitte bleibt da, ihr sitzt eure Strafe
hier. Die Forderung soll so sein, wie es das Modell Dänemark zeigt. Wer in Österreich straffällig wird, muss das Land verlassen, wenn er nicht der gebürtige Österreicher ist. So einfach ist die Regel.
Warum würde Sierra wieder zurückkommen?
Ist das ein besonderer Fall?
Das ist ein Fall, Herr Senovic. Ich möchte das jetzt nicht kleinreden, denn eines ist klar und das wird uns über den Herbst hinaus verfolgen. Die Integration ist die Hauptherausforderung in der Politik. Wir brauchen tragfähige Konzepte, doch die sind nicht in Sicht, schon gar nicht in Wien.
Ja. Ein Wort noch dazu, neue Studie, Jugendstudie von Bernhard Heinzelmeier und die Factory, die jetzt erschienen ist. 62% der 16- bis 29-Jährigen sind für einen sofortigen Stopp der Zuwanderung, 62% der Jungen, 80% der 60-plus sind dafür. Und das zeigt schon viel, diese Mehr, dass die Jungen eh für Zuwanderung sind und das alles so weiter, die stimmt nicht. Auch die haben großes Interesse und sogar die mit Migrationshintergrund sind 55% dafür, die sagen, das Boot ist voll, wir wollen keine weitere Zuwanderung. 55% der hier lebenden Österreicher mit Migrationshintergrund, die wollen auch nicht runtergezogen werden von anderen, die ihr Image schädigen. Die haben auch die Schnauze voll von denen, die sie mit dann belasten, ihr Image belasten. Sie wollen arbeiten, die wollen was auf die Beine stellen, die wollen Firmen gründen, die wollen fleißig sein.
Ja, dann danke ich vielmals. Ein gutes Schlusswort, Herr Schmidt. Danke vielmals für Ihren Beitrag heute. Und danke vielmals, Hans Senovic. Und vergessen Sie nicht, trotz aller Kritik, Österreich ist ein tolles Land mit guten Menschen.